Seit vielen Jahren kommen zu Ihnen, Fräulein Maria Simmer, Seelen Verstorbener, und Sie sehen sie, wie wir unsere noch lebenden Mitmenschen sehen. Sie können auch mit ihnen sprechen. In erster Linie sprechen Sie mit ihnen über irgendwelche Hilfen, die Sie von Ihnen oder Ihren noch lebenden Angehörigen erbitten. Diese Seelen befinden sich im Zustand und am Ort der Reinigung, wie sie jeweils von sich selber sagen, dem Fegfeuer. Nur im deutschen Sprachgebrauch nennen wir sie nach katholischer Lehre die armen Seelen. In anderen Sprachen sagt man zu ihnen heilige Seelen oder auserwählte Seelen, was dem biblischen Verständnis als Begriff eigentlich viel näher kommt. Es sind die zum ewigen Leben auserwählten Seelen, aber eben noch im Zustand der Läuterung. Die armen Seelen geben ihnen zu bestimmten Zeiten auch die Möglichkeit, durch die Gnade Gottes mit ihnen über Fragen unserer Zeit und unseres Lebens zu sprechen. Die richtige Ausrichtung im Glauben im Hinblick auf das Leben nach dem Tode steht dabei ganz besonders im Mittelpunkt. Das soll auch der Sinn wohl sein, warum sie auf diesem Wege eine ganze Menge Weisungen und Belehrungen von den armen Seelen für die Menschen bekommen haben, die in ihrem Gewissen den Geboten Gottes verpflichtet sind und zum Teil orientierungslos und unsicher geworden sind in unserer heutigen Zeit. Einer Zeit, in der die absoluten Grundwerte des Glaubens und der christlichen Lebensform in Erschütterung geraten sind und in der es vielerorts schwer ist, sich als verantwortungsbewusster Katholik überhaupt noch richtig zu informieren. Sie haben aus diesen ihren Gesprächen mit den armen Seelen Weisungen und Belehrungen zusammengestellt, die dem Glauben dienen sollen zur Ehre Gottes und den Menschen im Hinblick auf das Leben nach dem Tode. Sie sollen ihnen die Möglichkeit zur Orientierung geben, zur Ausrichtung ihres Lebens. Darf ich Sie darum bitten, dass Sie davon berichten? Wie verhält es sich da zum Beispiel mit der Nächstenliebe?
Dazu sagen die armen Seelen, in unserer Kirche wird heute zwar viel von der Nächstenliebe, Mitbrüderlichkeit gesprochen und anempfohlen, aber es findet so wenig Anklang und Anwendung, weil man so wenig erklärt, dass die wahre Nächstenliebe nur aus der Gottesliebe entspringen kann. Wer Gott wahrhaft liebt, der liebt auch den Nächsten aus Liebe zu Gott. Selbst wenn er einmal scharf rügen muss, so geschieht es aus Liebe zu Gott. Liebe empfangen möchte man schon, aber man denkt zu wenig daran, selbst Liebe zu schenken. Und da muss der Grundstein in der Liebe zu Gott gelegt werden. Aus Liebe zu Gott den Nächsten lieben, das bringt die besten Früchte. Daraus wächst auch die Kraft, große Opfer zu bringen. Denn im Opfer zeigt sich die echte, segensreiche Liebe. Dazu ein Merksatz. Die Liebe ohne Kreuz ist leer. Das Kreuz ohne Liebe ist zu schwer. Wer aber Gottes und Nächstenliebe lehren will, muss selbst eine große Gottes- und Nächstenliebe haben. Worte erweichen, aber Beispiele reißen hin. Leider gibt es in unserer Kirche so viele Priester, wie dir ja selbst oft geklagt wird. Sie predigen wohl von der Mitmenschlichkeit, Mitbrüderlichkeit, wie sie das immer so schön herausheben. Ja, schön und recht. Wenn sie den Grundstein in der Gottesliebe legen und selbst mit gutem Beispiel vorangingen. Wo bleibt die Gottes- und Nächstenliebe? Wenn ein Priester Steh- und Handkommunion einführt, obwohl so viele beim Empfang der Heiligen Kommunion knien möchten, wie es sich in der Gegenwart des allmächtigen Gottes geziemt, und wenn es sogar vorkommt, dass man beim Empfang der Heiligen Kommunion übergangen wird, weil man kniet, und wenn sogar auch oft von den Erstkommunionkindern Steh- und Handkommunion verlangt wird, obwohl die Eltern schwer darunter leiden, ja, wo ist denn da die Gottes- und Nächstenliebe? Wie lange geht es noch, bis diese Herren das einsehen? Wie sehr sie verblendet sind? Wie schwer sie da gegen die Gottes- und Nächstenliebe fehlen? Du weißt ja durch deine Erfahrungen selbst, dass gerade durch die Steh- und Handkommunion im guten katholischen Volk am meisten Unfrieden, Zwietracht, ja selbst Streitigkeiten in der eigenen Familie hervorgerufen hat. Denkt einmal richtig nach. kommt der Unfriede und diese Rücksichtslosigkeit von Gott oder vom Teufel? Ja, die Hand- und Stehkommunion ist ein Teufelswerk. Da gibt es Beweise genug. Wer das nicht einsieht, ist mit Blindheit geschlagen. Dann kommt man mit der Ausrede, aus Nächstenliebe soll man halt mitmachen. Nein, was sich mit der Gottesliebe nicht vereinbaren lässt, darf man nicht aus Nächstenliebe tun. Man darf in der Nächstenliebe nicht so weit gehen, dass man darin Gott beleidigt. Auch der Papst ist gegen die Handkommunion und wünscht deshalb den Kommunionteller beim Empfang der Heiligen Kommunion. Wo ist da der Gehorsam? Dem Bischof Lefebvre wirft man vor, er folgt dem Papst nicht. Ja, folgen denn die anderen Bischöfe alle dem Papst? Die amerikanischen Bischöfe haben damals gesagt, als die deutschsprachigen Bischöfe die Handkommunion beim Papst durchgesetzt haben, wir erlauben keine Handkommunion, weil es der Papst nicht wünscht. Hätten auch die anderen Bischöfe so gehandelt, es würden andere Früchte aus unserer Kirche wachsen. Warum will man den Splitter aus dem Auge des Nächsten herausziehen und spürt den Balken im eigenen Auge nicht? Dann hört man oft den Einwand, ja, wichtig ist die innere Haltung. Gerade deshalb, weg mit der Hand- und Stehkommunion, weil sie nicht zur guten inneren Haltung führt. Man muss so oft hören, solange es keine Handkommunion gegeben hat, hatte ich nie Glaubenszweifel an der Gegenwart Jesu in der Heiligen Hostie. Aber jetzt steigen die Glaubenszweifel auf. Und wenn Theologen sagen, ich bin vom Priesterseminar ausgetreten, weil ich es im Gewissen nicht verantworten kann, die Handkommunion zu geben. Andere sagen, ich gehe nicht mehr zur Heiligen Kommunion, weil ich grob behandelt werde, wenn ich nicht Handkommunion nehme. Ja, führt denn das zur inneren guten Haltung? Ja, wichtig ist die innere Haltung. Darum Schluss mit der Handkommunion. Du weißt ja selbst, wie oft man die Klage hört. Ich fühle mich nicht mehr warm in unserer Kirche. Ja, da müsste man auf den Grund gehen, wo es da fehlt. Du hast ganz recht, wenn du sagst, solange die Hand- und Stehkommunion in unserer Kirche nicht verboten wird, kann es im Glauben in unserer Kirche nicht mehr besser werden. Wie viele gute Kommunionen werden nicht mehr empfangen, weil Steh- und Handkommunion verlangt wird. Oder weil ein Laie die Kommunion austeilt, ohne dass es notwendig wäre. Jede Kommunion, die deshalb nicht empfangen wird, muss schwer verantwortet werden. Nur in großer Not dürfte ein Bischof das erlauben. Nur damit es schneller geht, dürfte das nicht erlaubt werden. Die Bischöfe müssten da schon ernster überlegen, wo wirklich große Not ist, um das zu erlauben. Durch all diese aufgezwungenen Maßnahmen fühlen sich so viele Katholiken in der Kirche enttäuscht und dann laufen sie zu Sekten und Irreführern, die ihnen das bieten, was ihnen die Kirche bieten sollte. Dabei sollte man klar erkennen, dass Christus die Wahrheit ist und der Teufel der Irrtum ist. Und heute sind viele eben vom Irrtum befallen, auch Priester. Deshalb hat auch Papst Paul VI. Gesagt, der Teufel ist in unsere Kirche eingedrungen. Man müsste in den Priesterseminaren wieder eine strengere Ordnung einführen, mehr Gebets-, Opfer- und Bußgeist pflegen. Dann gäbe es mehr Eintritte und weniger Austritte. Es wäre dann nicht mehr nötig, Laien als Kommunionhelfer einzusetzen. Ja, die innere Haltung ist wichtig. Der Teufel ist ein schlauer Fuchs. Seht ihr denn nicht, dass diese Einwendung, wichtig ist die innere Haltung, bei der Handkommunion nur eine List des bösen Feindes ist? Dass dadurch auch die schrecklichsten Sakrilegien geschehen? Dass konsekrierte Hostien um teures Geld verkauft werden zu sogenannten schwarzen Messen? Ja, denkt einmal ernstlich nach. Wie tief ist man gefallen? Wohin ist man gekommen mit dieser Modernisierung in unserer Kirche? Gott lässt sich nicht modernisieren. Und auch die 10 Gebote Gottes lassen sich nicht modernisieren. Sie gelten heute noch wie früher. Fort mit der Sexaufklärung in der Schule. Das ist Sache der Eltern und nicht der Lehrpersonen. Ja, zurück zum Gebet, Opfer und Bußgeist. Nur so kann es im Glauben besser werden. Solange die Hand- und Stehkommunion in unserer katholischen Kirche nicht streng verboten wird, kommt das Volk nicht zur Vertiefung im Glauben, weil die Ehrfurcht vor der Heiligen Eucharistie darunter sehr leidet. Wenn man dem Volk die Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten nimmt, dann schwindet auch die Liebe zu Gott und zum Nächsten.
Dass man sich in unserer Zeit alles kaufen kann und dass man alles haben kann, was man will. Also kurz gesagt, der Wohlstand im Überfluss hat sicher auch zur Folge, dass sich der Einzelne nicht mehr so für die Glaubenswerte einsetzt und engagiert.
Ja, das führt oft zur Feigheit. Und durch die Feigheit tragen heute viele eine große Schuld. Viele sehen es ein, dass sie den falschen Weg gehen. Aber da ist schon wieder die List des bösen Feindes am Werk mit dem Einwand. Ich kann ja nicht aus der Reihe treten. Ein Bischof sagte, ich habe Handkommunion bis zum Hals herauf genug. Ja, warum ist er denn so feige und verbietet die Handkommunion nicht in seiner Diözese, wo er das Recht und die Pflicht dazu hätte? Vielleicht würden es dann andere auch nachmachen. Dadurch würde wieder viel gut gemacht. Ja, ihr müsst noch viel beten und opfern für eure Bischöfe und Priester, dass sie diesen Mut bekommen. Das ist auch ein Werk der Gottes- und Nächstenliebe. Nicht schimpfen über Bischöfe und Priester, die aus dem Gleis gekommen sind. Das macht sie nicht besser. Aber durch Gebet und Opfer könnt ihr sie noch retten. Man darf sie wohl auch warnen, mahnen und bitten, das besser zu machen. Ja, man hat sogar die Pflicht dazu, wenn man von Gott die Einsicht bekommt, dass das falsch ist, was sie machen. Das ist aber auch nur in der Liebe und Güte erlaubt. Ja, nicht durch brutales Auftreten. In der Liebe und Güte würdet ihr manches Gute erreichen. Die Bischöfe und Priester bitten wir herzlich, viel zum Heiligen Geist zu beten. Dann kommt ihr wieder ganz sicher auf den rechten Weg zurück. Das möge euch Gott in seiner großen Liebe schenken. Ja, wenn jeder besorgt wäre, die Gottes- und Nächstenliebe immer mehr zu pflegen, wie wäre das Leben schön auf Erden? Fanget da beim Kleinen an. Ein freundlicher Gruß, ein mitleidiger Blick kann schon viel Gutes leisten. Besonders Amtspersonen, Bürokräfte könnten viel Gutes leisten, wenn sie Antworten liebevoller, teilnehmender und freundlicher geben würden. Es kostet nicht mehr Zeit, nur mehr Liebe und Güte und vielleicht auch etwas Überwindung. Aber man könnte da viel Gutes leisten und das wäre die Überwindung schon wert. Man wird dadurch selbst froher und zufriedener, denn die Freude, die man gibt, kehrt ins eigene Herz zurück. Nicht die Aufsehenserreger in der Welt sind die Welterhalter, sondern die liebenden Seelen, die wenig von sich hören lassen, aber umso mehr Liebe schenken und durch Gebet helfen, die geduldig und aus Liebe zu Gott für die Rettung der Seelen in den Kellerwohnungen und Dachstübchen Leidenden lösen viel mehr religiöse und soziale Fragen als die Gelehrtesten an den grünen Tischen. Den Nebenmenschen nicht richten, sondern sich selbst. Das ist der Anfang zum Weltfrieden. Wäre das Herz frei von falschen Argwohn, von Abneigung, von Verachtung, von Zorn, frei von böser Kritik, es gäbe keinen Platz mehr auf Erden für Unfrieden, Zwietracht, Feindschaft, Ungerechtigkeit. Es gäbe dann auch keinen Krieg. Herrschte die Liebe und Güte allüberall, in Gedanken, Worten und besonders in Werken, dann erst wäre das schön auf Erden. Würde heute jeder damit anfangen, es würde euch viel Segen bringen. Schenkt Liebe und Güte, wo ihr nur könnt, aber alles aus reiner Liebe zu Gott. Nur so könnt ihr echte, segensreiche Liebe schenken. Fange jeder heute damit an. Es würde die Welt am schnellsten und sichersten verbessern und erneuern. Die Liebe in Gebet und Opfer rettet die Welt. Helft mit, so viel ihr könnt, die Welt zu retten. Dazu betet oft das segensreiche Gebet. Herr, verzeihe allen, die mir jemals Unrecht getan, die mich verleumdet haben, damit auch ich von dir die Verzeihung aller meiner Sünden erlange. Die Liebe in Gebet und Opfer rettet die Welt. Helft mit, so viel ihr könnt, die Welt zu retten. Dazu betet oft das segensreiche Gebet. Herr, verzeih allen, die mir jemals Unrecht getan, die mich verleumdet haben, damit auch ich von dir die Verzeihung aller meiner Sünden erlange. Herr, schenke mir deine Liebe, dass ich mit deiner Liebe den Nächsten liebe. Gib mir Kraft, alles Leiden aus Liebe zu dir geduldig zu tragen. Denn wenn ich weiß, dass ich dadurch viele Seelen retten kann, dann fühle ich das Leiden nicht mehr so schwer. Um diese Gnade bitte ich dich, o Jesus, für alle körperlich und seelisch leidenden Seelen, damit so noch viele Seelen gerettet werden, und besonders die Priesterseelen, damit bald ein Hirt und eine Herde werde. Betet, dass die Priester die Gottesmutter wieder mehr ehren. O Maria, du Königin des Himmels und der Erde, du Mutter der Priester, erflehe den Priestern den Heiligen Geist, dass sie erkennen, Maria ist unsere Mutter, unsere Miterlöserin, unsere mächtigste Hilfe im Priesterberuf. Maria muss wieder in den Alltag hineingenommen werden. Dann werdet ihr mit Maria die verirrte Menschheit wieder zu Gott zurückführen. Durch Maria zu Jesus, das ist der sicherste Weg zu Gott. Dann werden so viele Priester das demütige Knien vor Gott wieder einführen. Beim Empfang der Heiligen Kommunion, bei der Heiligen Messe. Es geziemt sich zu knien, beim Confiteor, bei den Fürbittgebeten, beim Sanctus und besonders bei der Wandlung, dann beim Agnus Dei und auch beim Segen des Priesters. Ja, dann werden wieder so viele Herzen froh werden und sich wieder warm fühlen in unserer Kirche. Durch Gebet und Opfer werdet ihr das erreichen, was zur Rettung der eigenen Seele, zur Rettung der Priesterseelen und zur Rettung so vieler anderer Seelen notwendig ist. Betet mit Vertrauen zum Heiligen Geist das ganze Pfingstgebet.
Komm, o Geist der Heiligkeit, aus des Himmels Herrlichkeit, sende deines Lichtes Strahl, komm der armen Vater du, komm der Herzen Licht und Ruh, mit der Gaben Siebenzahl, Tröster in Verlassenheit, Labsal voll der Lieblichkeit, komm, o guter Seelenfreund, in Ermüdung schenke Ruh, in der Glut Hauch Kühlung zu. Tröste den, der trostlos weint, o du Licht der Seligkeit. Mach dir unser Herz bereit, dring in unsere Seelen ein, ohne dein belebend Wehen, nichts im Menschen kann bestehen, nichts kann Gutes in ihm sein. Wasche, was beflecket ist, heile, was verwundet ist, tränke, was da dürre steht, mache weich, was spröd und hart, Wärme, was von Frost erstarrt, lenke, was da irre geht. Heiliger Geist, wir bitten dich, gib uns allen gnädiglich deiner sieben Gaben Kraft, gib Verdienst in dieser Zeit und dereinst die Seligkeit nach vollbrachter Wanderschaft.
Noch ein zeitgemäßes Gebet zum Heiligen Geist.
Erleuchte uns, o Heiliger Geist, und schenke uns deine Gnade, dass noch in letzter Stunde das furchtbare Strafgericht abgewendet wird, welches im Plane deiner göttlichen Gerechtigkeit für die sündige Menschheit bereitet ist. Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man Hass sät, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung erwecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer quält. Herr, lass mich trachten, dass ich nicht getröstet werde, sondern dass ich tröste, dass ich nicht verstanden werde, sondern dass ich verstehe, dass ich nicht geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Aber nicht nur der Teufel wird heute geleugnet, man leugnet auch schon, dass es Engel gibt. Es wäre in der heutigen Zeit sehr notwendig, die Schutzengel wieder mehr zu verehren, mit den Schutzengeln vertrauensvollen Kontakt zu pflegen. Die bösen Geister sind in die Kirche eingedrungen. Ihr werdet allein mit diesen bösen Mächten nicht fertig. Ihr braucht die Gegenwehr der heiligen Engel. Heute mehr denn je. Je vertrauensvoller ihr die Schutzengel zu Hilfe ruft, umso mehr Macht haben sie, euch zu helfen. Und da 70-80% von den Unglücksfällen der böse Feind am Werk ist, ruft doch die Schutzengel der Fahrer vor der Abfahrt an und auch die Schutzengel aller Mitfahrenden, dass sie euch vor allem Unheil bewahren. Auch die Schutzengel der Fahrer, die euch entgegenkommen, sollt ihr um Schutz bitten. Es gäbe dann nicht mehr halb so viele Unfälle. Leider werden die Engel und ihre Existenz auch von manchen Priestern abgelehnt. So viele Kinder hören im Religionsunterricht nichts mehr von einem Schutzengel. Da müssten die Eltern mehr Sorge tragen, dass das Kind jeden Tag zum Schutzengel betet, dem Kind von den Aufgaben des Schutzengels erzählt. Sehr zu empfehlen ist das Büchlein vom Pfarrer Weigel mit dem Titel »Vergesst eure heiligen Engel nicht«. Das Büchlein könnte so viel Gutes leisten, wenn das besonders den Schulkindern zum Lesen gegeben würde. Erst in der Ewigkeit werdet ihr erkennen, was ihr dem Schutzengel alles zu verdanken habt, wofür ihr ihm vielleicht nie gedankt habt und wie viel mehr er hätte helfen können, wenn ihr ihm nicht den Weg versperrt hättet durch Taubheit gegen seine Einsprechungen. Vor großen Unternehmungen und Gerichtsverhandlungen betet zum Heiligen Geist und zu den Schutzengeln, dass sie euch helfen, gerecht zu handeln. Betet wie folgt: Heiliger Geist, gib mir Kraft, mutig die Wahrheit zu sagen, ohne die Liebe zu verletzen. Heiliger Schutzengel und Erzengel Michael, vertreibt die bösen Mächte aus unserer Mitte. Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, gib allen Anwesenden Mut und Kraft zur Wahrheit. Weichen möge die Lüge und der Betrug durch die mächtigen Engel. Ja, glaubt und vertraut wieder mehr auf die mächtigen Engel Gottes.
Wie wir aus der Lehre der Kirche wissen und wie Sie, Fräulein Simmer, es in Ihrer Aufgabe von den armen Seelen ja immer wieder bestätigt bekommen haben, kann man nach dem Tode das im Leben Versäumte am Ort der Reinigung nicht nachholen. Ist das für die Lebenden nicht auch eine Mahnung zu mehr gutem Tun?
Ja, dazu sagen die armen Seelen, erst in der Ewigkeit werdet ihr erkennen, was ihr aus eurer Lebenszeit, aus euren Jahren, Tagen und Stunden gemacht habt und was ihr aus ihnen hättet machen können. Dort wird es euch klar werden, was ihr im Leben versäumt habt. Darum benützet die Lebenszeit, um alles gut zu machen, denn dort in der Ewigkeit ist es zu spät. Was würden die Menschen alles tun, um ein anderes Leben zu beginnen, wenn sie wüssten, was die Ewigkeit ist? Hier noch gute Merksätze. Lang ist nicht ewig, doch ewig ist lang. Das ist ein wahrer, doch ernster Sang. Rosen pflücke, wann sie blühen, morgen ist nicht heut. Keine Stunde lass entfliehen, flüchtig ist die Zeit. Wir bauen Häuser viel und fest und sind darin nur fremde Gäste. Doch wo wir müssen ewig sein, da bauen wir sehr wenig ein. Gott gibt euch die Zeit, damit ihr euch seelisch emporarbeitet. Der Mensch wandert nur einmal durchs Leben, nicht ein zweites Mal, wie heute oft gelehrt wird. Nein, Gott gibt nur einmal die Zeit, um auf dieser Welt zu leben. Es ist eine Täuschung vom Bösen zu glauben, man sei schon einmal auf der Welt gewesen. Oder man komme in einem anderen Körper wieder auf die Welt. Das sind Irrlehren. Die Arbeit wird gemacht. Wie hat man sie gemacht? Mit welcher Absicht? Das ist wichtig. Ist man Gott näher gekommen? Was könnte man doch aus der Zeit alles machen? Welche Schätze gewinnen oder auch verlieren, kostbar und kurz ist die Zeit. Sie kommt nicht mehr zurück. Erfüllung des göttlichen Willens muss Losung für euer ganzes Leben sein. Warum stürzt sich der Mensch so in das Zeitliche? Weil er so wenig an die Ewigkeit denkt. Sucht in allem Gottes Willen zu erfüllen. Regt euch nicht auf, wenn ihr immer wieder Fehler begeht. Wichtig ist, dass man immer wieder aufsteht und neu anfängt. Fehlen ist menschlich. Wieder aufstehen ist selig. In der Sünde verbleiben ist teuflisch. Bekennt in Demut, dass ihr sündige Menschen seid. Niemand darf aber verzweifeln, wenn er immer wieder fällt. Denn Christus ist für uns alle am Kreuze gestorben. Dass man immer wieder aufstehen kann, meistens sind es Schwachheiten, Oberflächlichkeiten, Nachlässigkeiten, selten aber Bosheiten. Darum regt euch nicht auf über eigene, noch weniger über fremde Fehler. Nicht urteilen über andere. Jene, die immer wieder über andere urteilen, hätten am meisten nötig, an sich selbst zu arbeiten. Ein gutes Wort kann heilen, ein böses Wort kann töten. Darum nie über andere urteilen. Keinen Tag ohne ein gutes Wort oder eine gute Tat. Einer trage des anderen Last. Nur so wird das Gesetz Christi erfüllt. Wenn jeder bestrebt wäre, nie über andere zu urteilen, Frieden zu stiften, wo Unfrieden ist, nur das Gute von einem Menschen weiterzusagen, nie aber einen Fehler, nur zu sorgen, den Nächsten zu nützen, nie aber zu schaden, dann gäbe es nie mehr einen Krieg. Zudem wären nicht mehr halb so viele Seelen im Fegfeuer und die Hölle wäre leer. Tut dem Nächsten Gutes, solange ihr noch Zeit habt. Es kommt die Zeit, wo ihr nichts mehr tun könnt, sondern nur noch ernten, was ihr in Lebenstagen gesät habt. Den Nebenmenschen nicht richten, sondern sich selbst. Das ist der Anfang zum Weltfrieden. Ein guter Christ hat den festen Entschluss, Gottes Willen in allem zu erfüllen. Er ist gegen den Mitmenschen freundlich und mildtätig. Er wendet sich in Demut und Einfalt immer wieder zu Gott. Er steht im Vertrauen auf Gott so oft wieder auf, als er fällt. Er gewöhnt sich, die Fehler des Nächsten und auch die eigenen zu ertragen. Euch von der Mittelmäßigkeit emporarbeiten zur Heiligkeit. Viele wollen gute Christen sein, aber nach Heiligkeit zu streben, das scheint ihnen zu viel. Und doch braucht die Heilige Kirche Gottes wahrhaft und nicht mittelmäßige heilige Männer. Ist doch der Strom des Verderbens mehr als mittelmäßig? Wie sollte er durch Mittelmäßigkeit überwunden werden? Es ist so wichtig, im Kleinen treu zu sein, denn es fordert Demut und führt zu wahrhaft Großem. Im Kleinen zeigt sich wahrhaft groß das Große. Zur steten Erfüllung der kleinsten Pflichten ist nicht weniger Kraft erforderlich als zu Heldentaten. Kleinigkeiten machen viel mehr als große Ereignisse die Summe des Menschenglückes aus. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Wer im Kleinen untreu ist, der ist auch im Großen untreu.
Wenn man diese Grundsätze beachtet, so kann man es aber sicher auch nur, wenn man von Gott die Gnade zur Erkenntnis dazu erhalten hat.
Ja, dazu sagen die armen Seelen, schätzet wieder mehr die heiligmachende Gnade. Es war das Ziel aller Heilsveranstaltungen Gottes, uns die heiligmachende Gnade zu schenken. Diese Gnade bringt und erhöht dir die Freundschaft Gottes. Sie macht dich gottähnlich. Sie gibt eine Liebe zwischen gleich und gleich. Die Kindschaft Gottes macht dich gottverwandt. Sie gibt einen Anteil an der Sohneswürde Christi und macht dich gottverbunden. Sie verleiht eine Teilnahme an der göttlichen Natur. Als Gotteskind lebst du Gottes heiliges, wundersames Leben. Die heiligmachende Gnade ist ja Gottes lebendiger Lebensstrom, der von ihm durch dich und durch alle flutet. Du hast Heil an der Gottesnatur, an seinem geheimnisvollen Wesen. Gottes Auge, durch das du schaust, ist dein Glaube. Gottes Hand, mit der du greifst, ist deine Hoffnung. Gottes Herz, aus dem du lebst, ist deine Liebe. In diesen dreien liegt etwas von Gottes seligem Schauen, von Gottes sicherem Haben, von Gottes abgrundstiefem Lieben. Darum heißen sie auch göttliche Tugenden. Die Gnade Gottes, welche so Großes bei anderen vermochte, wird das auch bei dir vermögen, wenn nur du dein Vertrauen auf sie nicht verlierst. Denke darüber öfters nach und bete, dass du es immer besser verstehen lernst. Welch ungeheuren Schatz wir doch in der heiligmachenden Gnade in unserer Seele tragen. Es heißt ein Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ja, Reden kann auch zu Gold werden. Heute schweigen die guten Christen zu viel. Wie viel Gutes wird veranlasst und wie viel Böses verhindert durch gute Worte. Es wäre mit dem Glaubensschwund in unserer Kirche nicht so weit gekommen, wenn man mutiger gegen diese verrückte Modernisierung in unserer Kirche eingetreten wäre. Ja, die Menschenfurcht ist heute groß. Wie schwer muss das einmal verantwortet werden? Wenn man klar sieht, dass das oder jenes zum Abgrund führt und man schweigt, obwohl man reden könnte und wüsste, was zu sagen wäre, und man schweigt, um nicht zurückgesetzt zu werden. Welche Verantwortung betet ganz besonders für die Priester und Bischöfe, die durch ihre Menschenfurcht in der Kirche so viel Unheil angerichtet haben? Viele sehen den Abgrund und steuern nicht zurück, um nicht auf die Seite geschoben zu werden. Leider so viele Priester und Bischöfe gehen den Weg des Abgrundes und ziehen viele mit sich, aber nicht mehr lange. Gott wird bald gewaltig Ordnung schaffen, wenn die Menschen nicht vorher selbst umkehren. Habt wieder mehr Ehrfurcht vor Gott, das demütige Knien und nicht das stolze Stehen vor Gott. Dastehen vor Gott kann jeder, aber demütig die Knie beugen vor Gott, das ist noch gewaltig größer, das kann nicht jeder. Wir müssen immer daran denken, nur einer kniet sich nicht nieder vor Gott, und das ist der Teufel mit seiner ganzen Schar. Er will uns einflüstern, dass Stehen viel vernünftiger ist und macht uns so blind für die Ehrfurcht vor Gott. Ja, es kommt sogar vor, dass Priester den guten Gläubigen das Knien verbieten. Da müsste man nicht mehr gehorchen. Es sind deshalb schon Katholiken aus der Kirche ausgetreten und viele gehen deshalb nicht mehr zur Heiligen Messe und Kommunion. Welche Verantwortung? Ja, der Opfergeist muss wieder lebendig werden. Auch das Priesterkleid auf der Straße gehört zur Ehrfurcht vor Gott. Schon viele hätten als Priester wirken können, wo man einen Priester gebraucht hätte. Aber sie waren nicht als Priester gekleidet und so fand man keinen Priester. Geht zurück zum Priester- und Ordenskleid, dann hätte man vor den Priestern auch wieder mehr Ehrfurcht.
Viel Verwirrung hat es unter den Gläubigen auch gegeben, dass die Feier der heiligen Geheimnisse des heiligen Messopfers heute in der katholischen Kirche nicht mehr einheitlich ist.
Ja, dazu sagen die armen Seelen auch, warum bleibt man nicht beim Wort Messopfer? Nur Eucharistiefeier oder gar nur Mahlfeier? Christus hat sich für uns am Kreuze bis aufs Äußerste geopfert, blutig geopfert. Und das heilige Messopfer ist doch die Erneuerung des Kreuzesopfer Christi. Es ist das größte Opfer. Das Messopfer wird deshalb so wenig geschätzt, weil es den Opfercharakter verloren hat. Durch das Messopfer bringt man Gott das würdigste Opfer dar, dass ihr ihm euer ganzes Wollen, Handeln opfert. Durch nichts wird man froher, als durch die ganze Hingabe an Gott, vereint mit dem heiligen Opfer Christi am Kreuze. Das Kreuz ist durch Christus zum Zeichen der Charakterstärke, der Liebe und der Treue geworden, der Liebe und Treue bis zum Tod. Das Kreuz ist das Zeichen der inneren Kraft und das Kreuztragen ist das Schreiten auf den Weg der inneren Kraft. Es gibt Priester, die am Werktag nur selten die Heilige Messe lesen und so viele hungern so sehr danach. Ist das Priesterwürde? Oft ist die Klage von Gläubigen, ja, ich weiß nicht, ob diese Heilige Messe noch gültig ist, wie dieser oder jener Priester das Messopfer feiert. Diese Klage ist oft begründet. Aber gehen wir trotzdem zur Heiligen Messe und bitten wir den lieben Heiland mit großem Vertrauen, er möge ersetzen, was bei dieser Heiligen Messe an Gültigkeit fehlt. Er wird es auch tun. Nur bei jenem Priester, wo wir ganz sicher wissen, dass er die Wandlung nicht mehr vollzieht, brauchen wir nicht mehr zu gehen. Wenn ihr dann keine Gelegenheit mehr habt, in eine gute heilige Messe zu gehen, dann versetzt euch im Geiste in jene heiligen Messen, die noch gültig gelesen werden. Nehmt am besten einen guten Messschott her und betet, wo ihr seid, diese heilige Messe mit allen Priestern, die jetzt diese heilige Messe feiern. Immer, wo ihr nicht wirklich zur heiligen Messe gehen könnt, sollt ihr sie auf diese Art geistig mitfeiern. Es ist aber falsch zu sagen, die neue Messform sei nicht mehr gültig. Wenn ein Priester den Willen hat, Brot und Wein in den Leib und in das Blut Jesu zu verwandeln und er spricht die Wandlungsworte, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann gilt die Messe. Wenn ihr wüsstet, wie viel eine einzige heilige Messe wert ist, dann wären auch am Werktag die Kirchen wenigstens halb voll. Die beste volkstümliche Erklärung des heiligen Messopfers von Pater Martin vom Kochen ist nicht mehr zu bekommen. Man hat die Bücher eingestampft. Wenn das nicht eine Sünde gegen den Heiligen Geist ist, woran liegt es, dass am Werktag so wenige die heilige Messe besuchen? Weil man den unendlichen Wert der Heiligen Messe nicht kennt. Es wird zu wenig erklärt, weder in der Schule noch bei der Predigt. Man bringt so viele Opfer für irdische Dinge, die bald vergehen, aber die ewigen Werte schätzt man zu wenig, weil man sie nicht kennt. Ja, selbst bei manchen Ordensgemeinschaften ist die tägliche Heilige Messe abgekommen. Viele Ordensleute gehen in den Ferien nicht mehr täglich zur Heiligen Messe, obwohl sie gut Gelegenheit hätten. Christus opfert sich bei der Heiligen Messe für uns, aber es sind so wenige da, denen er die Gnaden geben kann. Ein großer Schatz ist euch anvertraut bei der Heiligen Messe. Die Wunden Jesu, sein Leben und Sterben, sein kostbares Blut, Schätze dürfen nicht tot liegen bleiben. Man muss sie heben und damit arbeiten. Den Schatz des kostbaren Blutes müsst ihr nehmen und dem himmlischen Vater immer wieder darbringen durch das heilige Messopfer. Als Sühnepreis für eure Sünden, als Kaufpreis für die Bekehrung und Erlösung der Seelen, als Bitte um reiche Gnaden für die Bedürfnisse der heiligen Kirche und aller Menschen. Ja, wenn ihr wüsstet, was eine einzige heilige Messe wert ist, ihr würdet alles aufbieten, um diese Gnade zu empfangen. Jeder neue Schritt im Gnadenleben ist ein Wunder der göttlichen Liebe und bedeutet für eure Seelen eine Wandlung. Bei jeder Wandlung geht euer bisheriges Leben in das neue, höhere Gnadenleben mit ein und wird darin emporgehoben zu einer höheren Gnadenstufe. Nehmt euer Leiden, Gebet, eure Sorgen und eure Arbeit, alles mit hinein in das heilige Messopfer. Beim Sterben werden die heiligen Messen, denen ihr im Leben andächtig beigewohnt habt, eure größten Fürbitter sein. Mag die Gerechtigkeit Gottes noch so streng sein, mögen eure Sünden noch so zahlreich sein, so schwer wie die gewaltigsten Berge, neben der Gerechtigkeit Gottes steht seine unendliche Barmherzigkeit im heiligen Messopfer. Viele glauben, sie hätten keine Zeit, am Werktag zur heiligen Messe zu gehen. Sie sollen es versuchen, ob sie dann nicht mit der Arbeit noch weiterkommen, als wenn sie nicht gegangen wären. Vorausgesetzt, dass sie keine Pflichtarbeit vernachlässigen, denn die Pflicht kommt zuerst. Was das Evangelium nicht verspricht, das dürft auch ihr nicht versprechen, nämlich ein Leben ohne Kreuz. Das Evangelium ohne Kreuz gehört für den Himmel. Das Leiden ohne Evangelium für die Hölle. Das Evangelium mit dem Leiden hierher auf die Erde. Durch Kreuz und Leiden helfen wir den Heiland Seelen retten. Würdet ihr den Wert einer einzigen Seele kennen? Ihr würdet alles daran geben, um eine einzige Seele zu retten. Für deine Seele ist Gottes Sohn Mensch geworden, am Kreuze gestorben. Für sie hat Christus die Kirche gegründet. Ja, so viel ist dem Himmel die Seele wert. Könntest du die Schönheit einer mit Gnade geschmückten Seele sehen, so würdest du um einer einzigen Seele willen in den Tod gehen. Der heilige Franz von Assisi hat gesagt, nimm mir alles, o Herr, lass mich nur Seelen retten. Die heilige Gemma von Galgani sagte, ich bitte Jesus, mir Kreuz zu geben, damit ich ihm durch Gebet und Opfer Seelen gewinnen kann. So könnte man viele Lehren aus dem Leben unserer Heiligen nehmen, um zu sehen, was eine einzige Seele wert ist. Ja, die Heiligen gehören hinein in das religiöse Leben, in die Gotteshäuser. Aus so vielen Kirchen mussten sie verschwinden. Die Heiligen sind große Vorbilder. Sie waren Menschen wie ihr. Sie sind eure Wegbereiter. Darum gehören sie hinein in die Gotteshäuser und nicht hinaus. Wenn ihr in ihre Fußstapfen tretet, so könnt auch ihr leisten, was sie geleistet haben. Da gehört vor allem die Verehrung der Gottesmutter wieder hinein in euer Leben. Von so vielen Priestern wird sie heute zurückgedrängt, ja sogar ihre Jungfräulichkeit in Frage gestellt. Ein Priester, der die allerseligste Jungfrau Maria ablehnt, ist nicht mehr katholisch. Darum haben so viele das Priesteramt verlassen. Wir grüßen Maria in der Litanei, du liebenswürdigste Mutter, ja Mutter, nicht Schwester. Siehe da, deine Mutter hat Jesus gesagt, durch Maria zu Jesus, das ist der sicherste Weg zu Gott. Ein großer Verehrer der Gottesmutter geht nie verloren. Siehe da, deine Mutter, das ist ein großes Vermächtnis, das Christus uns gegeben hat. Das gilt für jeden Menschen. Das müsste jeden erfreuen und trösten in allen Lebenslagen. Das Wort Mutter erfrischt den gebrochenen Mut wieder auf. Es ist ein Wort der Geborgenheit. Ja, sie ist die liebenswürdigste Mutter. Denk da an die Liebenswürdigkeit ihres ganzen Verhaltens gegen Gott und die Menschen. Lieblich und liebenswürdig war sie auch im alltäglichen Verkehr. Immer höflich. Höflichkeit ist eine Tugend und zeigt die Nächstenliebe in ihren schönsten und feinsten Formen. Sie war aber auch die demütigste Magd des Herrn. Ja, demütig müssen auch die Leiter der Kirche, Priester und Bischöfe wieder werden, um das Vertrauen der Gläubigen wieder zu gewinnen. Demütiges Bekennen der Schuld erlangt Verzeihung, Gnade und Barmherzigkeit. Liebe und übe die Demut. Je demütiger ein Mensch vor Gott ist, umso Größeres kann Gott aus ihm machen. Gott hat seine Gnaden in liebende Mutterhände gegeben. Maria, Mutter aller Gnaden, welch lieber, trostvoller Gedanke. Alle Gnaden, die nach Christi Erlösungstod je uns zugeflossen sind, sind durch die Hände Mariens gegangen. Ihre lieben, zarten Mutterhände haben auch alle Gnaden berührt, die je einem Menschen zuteil wurde. Mit welcher Ehrfurcht müsste man diese Gnaden behandeln und getreu benutzen? Die Mittlerin aller Gnaden, wie verantwortungsvoll ist diese Tatsache? Wie sehr müsste es uns bedrücken, wenn je eine Gnade, die durch Mariens Hände uns zukam, von uns unbeachtet bliebe und diese Gnaden dann wieder in Mariens Hände zurückgehen müssten, was heute oft der Fall ist. Mit besonderer Ehrfurcht müssen wir an jene heiligmachende Gnade denken, die uns in der heiligen Taufe zugleich mit dem neuen übernatürlichen Leben auch durch Maria zuteil wurde. Dadurch ist Maria unsere wirkliche Mutter geworden. Sie hat uns für Gott geboren. Als Gotteskinder, das wir sind. Aus dieser überzeugenden Stellung heraus verdient Maria nach Gott unsere größte Verehrung, unsere innigste Liebe, unser höchstes Vertrauen. Sie ist für uns die bittende Allmacht, die uns immer anhört und niemand abweist. Die armen Seelen beklagen sich sehr, dass die Herz-Jesu-Verehrung heute so zurückgeht. Dazu sagen die armen Seelen, Jesus sagt, lernet von mir, ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Ja, die Herz-Jesu-Verehrung ist in der katholischen Kirche auch sehr zurückgegangen. Die Herz-Jesu-Freitage werden an so vielen Orten in der Kirche nicht mehr gehalten und haben doch immer so viele Gnaden gebracht. Gottes Herz verschmäht von deinen Geschöpfen, Erlöserherz vergessen von deinen Erlösten. Das Herz Jesu müsste die innerste Pulsader des Lebens der Kirche sein. Es ist der lebendige Quell, aus dem die nie versiegenden Ströme der Wahrheit und der Gnade fließen. Es belebt und stärkt zum ewigen Leben. Durch dieses Herz ist uns die Kirche alles das, was sie ist. Wir stehen da als Kinder der katholischen Kirche in der unmittelbarsten und lebenden Nähe des göttlichen Herzens. Wir leben von ihm und fristen unser Leben durch seine Wohltaten. Versenken wir uns ins Herz Jesu. Lassen wir uns vom Herzen Jesu erquicken. Lassen wir uns ganz beleben vom Herzen Jesu. Das göttliche Herz ist der Opferkelch, die Opfergabe. Darin ist sein kostbares Blut. Herz und Blut offenbaren und sinnbilden zugleich seine Opferliebe und Opfergesinnung. So opfert er immerfort in der Heiligen Messe. Wir verehren das Herz Jesu am besten, wenn wir uns seine Gesinnungen aneignen. Den Vater zu lieben über alles, seinem heiligsten Willen ganz ergeben zu sein, die Menschen bis zum Äußersten zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Es lebe das Herz Jesu wieder in den Herzen der Menschen. So müssten wir immer wieder beten. Es ist ein Ruf innigster Liebe, ein Gebet von seltenem Inhalt. Das Herz Jesu mit all seinen göttlichen und menschlichen Reichtümern. In ihm wohnt die ganze heiligste Dreifaltigkeit, die Allmacht des ewigen Vaters, die Schönheit und Weisheit des ewigen Sohnes, die hingebende Liebe und der Reichtum des Heiligen Geistes. In ihm wohnt die ganze Liebe des Erlösers. In ihm schleppt die ganze Fülle des vergossenen kostbaren Blutes. In ihm sind verborgen all die tiefen Geheimnisse und Wirksamkeiten der heiligen Eucharistie und aller übrigen Sakramente. Aus ihm fließen all die reichen und großen, kleinen und großen Gnaden, die irgendeinem Geschöpfe zuteil werden. Ja, dieses Herz mit all seinen unendlichen, wunderbaren Reichtümern soll leben und herrschen in Menschenherzen, in euren und aller anderen Menschenherzen. Ein wahrer Verehrer der Gottesmutter und des heiligsten Herzens Jesu kommt über alle Schwierigkeiten hinweg. Übe dich, wenn dir etwas Unliebes zustößt, ruhig zu bleiben. Dich nicht zu beklagen, sondern dich darüber zu freuen, denn du leidest ja vereint mit dem Herzen Jesu. Das wäre echte Verehrung des Herzens Jesu. Die armen Seelen sagen, sorgt wieder mehr für die eucharistische Liebe, die heute durch diese Modernisierung in der Kirche so schwer leidet. Vergeltet wieder dem eucharistischen Heiland seine Liebe durch eucharistische Gegenliebe. Dazu kann man folgenderweise beten. Deine eucharistische Liebe, o Jesus, will ich so viel ich kann vergelten. Darum nehme ich mir vor, ich will womöglich jeden Tag der Heiligen Messe andächtig beiwohnen und dich so oft ich kann bei der Heiligen Messe auch in mein Herz aufnehmen und so oft es mir die Pflicht erlaubt, dir einen Besuch abstatten. Ich will oft in meinen Gedanken bei dir weilen, dich grüßen in allen Tabernakeln der ganzen Welt, besonders dort, wo du am meisten verlassen bist. Im Geiste will ich mich in jene Kirchen versetzen, wo du mir je einmal Gnaden deiner eucharistischen Liebe erteilt hast, wo Frevel gegen deine Altäre oder dein heiligstes Sakrament verübt wurde, wo du einmal gerne weiltest, aber dann verwiesen wurdest, oft durch einen Priester, der das nicht erlaubte. Auch in den ärmlichen Missionskirchlein und Hütten will ich dich besuchen, wo vielleicht nicht einmal ein schwaches Lichtlein brennt. Auch will ich immer die heiligen Engel bitten, dass sie die kleinen Brosamen, die von deinem eucharistischen Tisch herabfallen oder in Korporale oder Tabernakel sich befinden, in ihre heilige Verehrung nehmen. Setze diese oder ähnliche Gebete auch wirklich in die Tat um. So erlangt ihr ungemein viele Gnaden. Die armen Seelen sagen auch, dass wir die Missionsaufgabe ernst nehmen müssen. Ein Mensch, der nicht mithilft zum Seelenheil des Nächsten, ist nicht lebenswert. In einer Art ist jeder Katholik dazu berufen. Es ist eine Pflicht des Glaubens. Der Glaube drängt durch seine innere Kraft und seines letzten Zieles, der Verherrlichung Gottes nach Ausbreitung auf der ganzen Welt, und macht es allen Gläubigen zur Ehrenpflicht, für seine Ausbreitung zu sorgen. Es ist eine Pflicht der Liebe zu Gott und den Menschen. So viele Seelen könnten gerettet werden, wenn die Katholiken mit Herz und Hand an dem Missionswerk teilnehmen würden. Eine Pflicht des Gehorsams. Gehet hin und lehret alle Völker. Eine Pflicht der Dankbarkeit für das hohe Glück, selbst den wahren Glauben zu besitzen. Wer von diesem Glück durchdrungen ist, fühlt sich gedrängt, nach Kräften dazu beizutragen, dass auch anderen dieses Glück zuteil werde. Wie werden alle Seelen im Himmel euch dankbar sein, denen ihr zu diesem Glück verholfen habt? Durch Worte, Schriften, Gebet und Opfer und besonders durch ein gutes Beispiel, durch Liebe und Güte in Wort und Tat. Und das alles aus reiner, dankbarer Liebe zu Gott. Das geduldige Leiden aus Liebe zu Gott rettet viele Seelen.
Ihre Erlebnisse mit Erscheinungen von armen Seelen sind vielen Menschen schon zur Bestätigung geworden für ein Weiterleben nach dem Tode. Sie haben versucht und versuchen, ihr Leben dadurch zu ändern und anders einzurichten. Gibt es aus neuerer Zeit dafür noch Beispiele, die das eben Gesagte auch noch unterstreichen und unterstützen helfen?
Ja, kürzlich ist mir ein Priester gekommen. Er war Spiritual in einem Frauenkloster und hat dort die Hand- und Stehkommunion eingeführt. Nur zwei Schwestern sind stark geblieben und haben bis heute noch keine Handkommunion genommen und auch keine Stehkommunion. Deshalb mussten diese Schwestern schwer unter den anderen Schwestern leiden. Dieser Priester sagte, am besten könnte man mir helfen, wenn diese Schwestern wieder zurückgehen zur Mund- und Kniekommunion. Er sagte mir die Adresse von diesem Kloster, damit ich das diesen Schwestern schreiben kann. Ich habe diesen Schwestern geschrieben. Ob sie darauf gehört haben, weiß ich nicht. Ich habe keine Antwort darauf bekommen. Die armen Seelen beklagen sich auch, dass die Menschen dem lieben Gott so wenig danken. Sie nehmen alles so selbstverständlich hin und doch leitet alles Gottes Liebe und Güte. Wie wenige danken dem lieben Gott für eine gute Nacht, für einen guten Tag, für Gesundheit, für Kleidung und Speise, für Sonnenschein und Regen. Ein Dank ist immer wieder eine neue Bitte. Es kam eine Seele und sagte, ich solle den Angehörigen melden, sie sollen sich fernhalten von dieser Sekte und wieder zum katholischen Glauben zurückkehren. Denn Christus habe nur die eine wahre Kirche gegründet, indem er zu Petrus sagte, du bist Petrus der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Also nur eine Kirche. Der Papst ist immer noch in Glaubens- und Sittenlehre unfehlbar. Und darum müssen wir uns ganz streng zum Papst in Rom halten. Besonders heute, wo viele den Papst in Rom nicht mehr als den rechtmäßigen Papst anerkennen wollen. Wenn wir dem Papst ungehorsam sind, fallen wir zwangsläufig in den Irrtum. Dann dienen wir nicht mehr Gott, sondern dem Bösen. Gehen wir an der Hand der Mutter Gottes, mutig und mit Vertrauen, durch die Finsternis in unserer heutigen Zeit. Denn Maria wird siegen, das ist unsere ganze Hoffnung.